Wir wollen heute Morgen uns mit dem Thema Trost und Ermunterung beschäftigen. Das ist ein Thema, das uns allen gefällt natürlich. Besser als Ermahnung. Obwohl im Griechischen das genau dasselbe Wort ist. Ermahnung und Trost. Und man kann sich schon überlegen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Denn Ermahnung ist ja nicht immer ein Trost, oder doch? Ja schon, wenn die Ermahnung vom Herrn kommt und er zu uns redet und uns ermahnt, dann ist das schon ein Trost. Denn immer wenn Gott zu uns spricht, werden unsere Herzen auch getröstet. Ja, wir brauchen alle Trost und Ermunterung. Was ist Ermunterung? Ermunterung ist, wenn in unsere Seelen Mut eingeflößt wird, wenn wir Gewissheiten und Zuversicht bekommen, wenn unsere Seele Kraft findet, damit wir dann auch allen Widerwärtigkeiten widerstehen und in allen Versuchungen und Anfechtungen bestehen können. Und Hindernisse und andere Widerwärtigkeiten überwinden dürfen. Wir brauchen, wie wir es gesungen haben, neue Kraft. Und wo können wir diese Kraft empfangen, wenn nicht beim Herrn selber? So dass wir es genauso erleben dürfen wie im Lied. Dass wir auffliegen dürfen wie die Adler. Weil die finden neue Kraft. Und woher finden die Kraft? Ja, natürlich, weil sie die Lüfte gut kennen. Da haben wir uns ja vor einem Jahr darüber unterhalten, wenn ihr euch noch erinnert. Genau, dass Gott uns hilft, dass er uns Kraft schenkt. Und dass wir während dem Wandeln merken, es kommt nicht von uns, es kommt von ihm. Wir sind getragen, da ist eine Kraft da, die uns trägt, die uns stützt, die uns hilft. Ja, Trost ist schon ein Thema. Es ist ein Thema von klein auf. Vor einigen Tagen hatten wir Besuch. Unsere Tochter war bei uns und auch unsere Enkelin, sie ist 3. Und dann musste sie furchtbar weinen, als sie gehen mussten, dann, weil sie wollte noch bleiben und sie mussten dann gehen. Und dann hat sie herzenszerreißend dann geweint. Und als sie so fest weinte, auf einmal sagte sie zu ihrer Mutter, tröstest du mich auch? Tröstest du mich? Bitte tröste mich. Ein 3-jähriges Kind, da ist das schon ein Thema, Trost. Ich brauche Trost. Und die Mutter hat sie in die Arme genommen und sie getröstet. Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann ist Trost auch ein Thema in der Bibel. Es ist ein großes Thema. Es fängt schon an im 1. Mosebuch und dann geht das hindurch und oft wird dieses Thema angeschnitten im Alten Testament und sicher kennt ihr den berühmten Vers in Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk, redet zum Herzen Jerusalems und sagt ihr, dass ihre Missetaten vergeben sind, ausgetilgt sind. Ja, wir brauchen Trost. Gottes altes Bundesvolk Israel brauchte immer wieder tröstende Worte. Und so ist auch unser Gott ein Gott allen Trostes. Ist das nicht ein schöner Name? Er ist der Gott allen Trostes. Es ist der Vater. Und dann ist der Sohn auf die Welt gekommen und die Menschen haben ja den Trost Israels erwartet. Und das war der Messias, das ist der Sohn. Ja, und beim Heiligen Geist ist es ja einfach. Er ist der Tröster. Er ist der Tröster Gottes. Er ist der Beistand. Er ist derjenige, der unsere Sache, unsere Rechtssache, unser Leben in die Hand nimmt und uns zur Seite steht. Und welchen Trost können wir denn von Gott erbitten, wenn nicht der, dass er an unserer Seite steht und uns tröstet? Ja, da haben wir ein großes Vorrecht. was die Welt nicht hat. Die Welt suchte auch Trost. Aber sie sucht Trost an falscher Stelle. Und wo sie Trost sucht, die Welt, da findet sie nur wieder neue Probleme und wieder neues Elend. Warum muss dann der Mensch getröstet sein? Warum suchten unsere Herzen das? Nun, das erste Mal, wo dieses Wort vorkommt in der Bibel, das lesen wir in 1. Mose 6. 1. Mose 6. Das ist schon im Kapitel 5, Vers 29 zu lesen. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah. Indem er sprach, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den der Herr verflucht hat. Und als sein Sohn dann geboren wurde, nannte er seinen Namen Noah. Und Noah bedeutet Trost, Ruhe. Wie hatte sich dieser Mann Lamech nach Trost gesehnt? Warum? Weil er Tag für Tag daran erinnert wurde, wie der Erdboden verflucht war wegen der Sünde des Menschen. Und wie die Menschen leiden in ihrem Leben, wie sie bedrückt sind, belastet sind. Und die Auswirkungen der Sünde Tag für Tag zu spüren bekommen und geht es uns nicht auch so. Und er hat Trost gesucht in seinem Sohn. Und hat seinen Namen Noah genannt. Und durch Gottes Gnade durfte ja dann Noah auch ein Trost werden, denn Noah hat mit Gott gewandelt. Er wandelte mit Gott und Noah fand Gnade in den Augen des Herrn und das vor der Flut. Und obwohl ja Lamech nicht in die Arche hinein konnte, denn in der Arche, da waren ja nur Noah, seine Frau und seine Kinder und Schwiegersöhne, wurde sicher Lamech, sein Vater, getröstet. Und ist es nicht uns auch ein Trost, wenn unsere Kinder mit dem Herrn wandeln? Das ist für gläubige Eltern doch der größte Trost. Ja? Und was für ein Leid, wenn sie es nicht tun. Aber wir freuen uns natürlich mit Lamech, dass der Herr ihn erhörte. Und dass er sicher getröstet wurde durch einen gottesfürchtigen Sohn, der mit Gott wandelte. Aber der Grund, warum Lamech nach Trost bat, das war der Fluch, der auf dieser Welt lastet. Der Fluch aufgrund der Sünde, der Fluch aufgrund des Sündenfalls, der von Adam an dann über die nächste Generation, auf die nächste Generation, auf die nächste Generation, bis zu uns gelangt. Und dass wir in unserem Leben, auch wenn wir Kinder Gottes sind, doch immer unter diesem Fluch über der Welt, der durch die Sünde in die Welt hineingekommen ist, leiden. Das kann sich so verschieden auswirken. Ja, manchmal sind Leiden da und schwere Dinge in unserem Leben durch Krankheit, durch Todesfälle. Manchmal sind es irgendwelche äußere Umstände. Manchmal sind es Beziehungsprobleme. Manchmal sind es wirtschaftliche Probleme. Armut bei vielen Menschen ist nicht unser Problem. Aber ich denke an die vielen Menschen, die leiden unter Armut. Wir waren einmal in El Salvador in einer Hütte. Und wir haben nicht alles verstanden, da war eine Frau, eine junge Frau mit 4, 5 kleinen Kindern. Was hat die Frau nicht geweint? Wie hat sie geschluchzt? Wie hat sie gelitten? Und wir sind 4, 5 Männer da gestanden, wir haben sie besucht, wir wussten gar nicht, was sagen, wir wussten gar nicht, was machen. was hat die Frau geweint? Und das Problem war Armut. Sie hatte kein Zuhause, sie hatte keinen Mann. Und sie musste irgendwie ihre kleinen Kinder von Tag zu Tag, irgendwie durchbringen. Ja, der Fluch auf dieser Erde, er ist immer noch spürbar für einen jeden von uns. Manchmal sind es auch einfach Depressionen. Das sind Krankheiten, manchmal körperliche, manchmal psychische. Es ist manchmal auch die Arbeit, die uns Mühe macht. Der Erdboden ist verflucht. Da sind Disteln, da sind Dornen. Die Frauen gebären ihre Kinder mit Schmerzen, so sagt es die Bibel. Wir brauchen alle Kraft, wir brauchen alle Trost in unserem Leben und in unserer Situation. Und manchmal scheint es so, dass das mit dem Trost nicht so funktioniert, denn wenn wir jetzt zum Beispiel im Buch Hiob lesen, dann sehen wir, dass Hiob, obwohl er ein gottesfürchtiger Mann war, als diese schweren Prüfungen dann auf ihn fielen wie gewaltige Steine, er unter der Last dieser Prüfungen schlussendlich für eine Zeit mindestens in einem Glauben zusammenbrach. Und er sagte dann ein Wort wie in Hiob, wir wollen das lesen, Kapitel 6, den 10. Vers. Er beklagt sich und er wünschte eigentlich, dass einer seinen Kummer doch irgendwie verstehen könnte im Vers 1, sodass mein Kummer doch gewogen würde und man mein Missgeschick auf die Waagschale legte allzumal. Denn dann würde es schwerer sein als der Sand der Meere und darum sind unbesonnen meine Worte. Er sagt es selber. Ich bin irgendwie unter dieser Last nicht mehr fähig, besonnene Worte zu reden. Und dann Vers 10. So würde noch mein Trost sein und ich würde frohlocken in schonungsloser Pein, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe. Was ist meine Kraft, dass ich ausharren und was mein Ende, dass ich gedulden sollte? Ist Kraft der Stein, der Steine meine Kraft oder ist mein Fleisch aus Erz? Ist es nicht so, dass keine Hilfe in mir und keine Kraft aus mir vertrieben ist? Was die Worte Hiobs hier ausdrücken, ist, ich bin doch irgendwie jetzt am Ende und ich finde keinen Trost. Wenn Gott doch, Vers 8, meine Bitte und mein Verlangen gewährte, dass es Gott gefiele, mich zu zermalmen, dass er seine Hand losmachte und mich vernichtete, so würde noch mein Trost sein und ich würde frohlocken in schonungsloser Pein, wenn doch nur der ganzen Sache ein Ende gemacht würde. Man kann schon Dinge erleben, wo wir manchmal denken, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und dann kommt noch hinzu, wie im Falle von Hiob, dass dann deine Freunde auch noch Dinge sagen, die dir sehr wehtun, die dich eigentlich trösten sollten. Und sie sich eigentlich unterschwellig anfeinden und anklagen und sagen, ja weißt du, du leidest nur, weil du Buße tun solltest, weil du Fehler gemacht hast. Der andere sagte, ja, weil du die Weisheit Gottes nicht verstehst. Und der dritte sagte ihm, und wenn du auf die Väter hören würdest und auf die Tradition, dann würdest du das erkennen. Und sie haben ihn immer irgendwie angeklagt und ihm einreden wollen, deine Sünde, das hast du dir selbst eingebrockt, alle diese Leiden, alle diese Not. Und sein Elend ist immer noch größer geworden, denn Hiob hielt sich ungerecht behandelt. Er war sich keiner Sünde bewusst. Und das hat ihm natürlich den Trost noch immer mehr genommen. Schlussendlich sagte er, wenn Gott mich zermalmte und wenn er mich verderbte, dann wäre das mein Trost. In schonungsloser Pein. Ja, manchmal ist das schon so. Man kann auch manchmal als Kind Gottes an einen Punkt kommen, wo wir wirklich das Gefühl haben, jetzt geht es über meine Kraft. Über meine Kraft. Paulus hat das auch gesagt. Wir waren über Maßen geprüft. Über die Maßen, das heißt über die Linie hinaus. Wir waren geprüft, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Aber Gott, sagt er dann, aber Gott, der Gott allen Trostes, hat es nicht zugelassen, dass wir sterben, sondern dass wir weiter leben und dienen dürfen, wie Gott es möchte. Und er nennt in diesem Zusammenhang Gott, der Gott allen Trostes. Und er hat uns getröstet, damit wir die trösten können, die in Anfechtung und Schwierigkeiten sind. Und hier sehen wir, wie der Trost Gottes funktioniert. Und das ist ein großes Vorrecht. Etwas, was die Ungläubigen, diejenigen, die Gott nicht kennen, nicht haben. Und deswegen sollten wir uns an diesem Vorrecht besonders freuen und unserem Gott besonders dankbar sein. Denn wir haben etwas ganz Besonderes, das wir empfangen können, nämlich den Trost Gottes. Und das ist immer dann, wenn er sein Wort an unser Herzen richtet, dann ist es immer mit Trost verbunden, was er auch immer sagt. Was er auch immer sagt. Denn die Worte Gottes, Gott selbst, wenn er redet zu seinen Kindern, es ist immer Liebe. Auch wenn er uns zurechtweist, auch wenn er uns züchtigt, auch wenn er uns ermahnt. Und deswegen ist Ermahnung auch immer gleichzeitig auch Trost. Denn das sagt der Hebräerbrief, wenn ihr nicht gezüchtigt seid, dann seid ihr keine Kinder. Denn wer ist ein Vater, der seine Kinder nicht züchtigt? Deswegen ist es ein Zeichen der Liebe, wenn Gott manchmal Zucht zulässt in unserem Leben und auch wenn er manchmal Dinge zulässt, die wir häufig auch nicht verstehen können. Wir haben dann einen Frieden, der allen Verstand übersteigt, der unsere Herzen dann regiert. Man stelle sich das vor, ein Ungläubiger, der hat keinen Trost, der hat keine Hoffnung. Wenn er leidet, er ist einfach da, trostlos. Und muss sich irgendwie immer einreden, es geht schon wieder vorwärts und vielleicht gibt es morgen eine Lösung und irgendwie muss er sich von Tag zu Tag irgendwie durchbringen durch sein Leben. Was für ein trostloses Leben ohne Gott. Und als Christ kann man sich schon fragen, wie machen die das, die die Gott nicht kennen? Wie kommen die zurecht? Und die Antwort ist häufig Alkohol. Für viele ist Alkohol ein Trost. Drogen. Vergessen. Irgendwie. Schlafmittel. Aber das ist ein falscher Trost. Und was haben wir für ein Vorrecht? Dass wir den Gott allen Trostes kennen, der zu unseren Herzen redet. Ja, liebe Geschwister, wisst ihr, was das stärkste Mittel für einen echten Trost für uns bedeutet oder sein kann oder auch ist? Es ist die Liebe. Es gibt keinen größeren Trost für das Herz des Menschen als Liebe. Wissen, dass einer da ist, der uns liebt. Und Liebe bedeutet eben genau das, was Gott seinem Volk sagt in Jesaja. Tröstet mein Volk, redet zu ihrem Herzen. Das ist Trost, wenn jemand in Liebe zu seinem Herzen redet. Genauso eben wie der Sachwalter, der Tröster, der einfach da ist, der uns zur Seite steht, der uns nicht verlässt, der nicht unser Ankläger ist, sondern unser Anwalt, der unsere Sache vor Gott bringt, Das ist ein Trost. Und einen solchen Gott haben wir, einen Gott allen Trostes, der zu unseren Herzen redet. Es gibt einen wunderbaren Vers, wir wollen den aufschlagen im Neuen Testament, im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief, da lesen wir im Kapitel 2. Die Verse 1 und folgende. Da sagt Paulus, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und so allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, Paulus sagt hier in anderen Worten, ich will, dass ihr wisst, um welch großen Kampf ich um euch habe, damit eure Herzen getröstet werden und damit ihr vereinigt seid in Liebe. Und das Wissen, dass Gott uns liebt, und das Wissen auch, dass diese Liebe durch Herzen durchgedrungen ist und dass es Menschen gibt, die auch kämpfen für das Wohl der anderen, das geistliche Wohl der anderen und dass es eine Gemeinde gibt und dass man in der Gemeinde sich integriert und Geschwister hat und vereinigt den Weg gehen darf und das alles in Liebe und in Liebe dann sich hinwendet, um das irgendwie zu verstehen und die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu erfassen, alles vereinigt in Liebe. Das tröstet unsere Herzen. Und deswegen ist jedes Mal, wenn die Versammlung zusammenkommt, um Gott anzubeten, um mit ihm zu reden und dann sich hinsetzt und sage, so jetzt haben wir mit dir geredet, jetzt rede du zu uns. Es ist jedes Mal Trost. Es ist jedes Mal Kraft. Es ist jedes Mal Ermutigung und Ermunterung. Und es vereinigt die Herzen. Liebe. Und wenn wir denken, wie oft der Herr Jesus geredet hat über die Liebe, Bruderliebe, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und das ist das neue Gebot, das ich euch gebe. Dass ihr einander liebet, denn durch die Liebe, die Gott uns gezeigt hat und die dann durch uns hindurch fließt und diese Bandschaft unter den Gläubigen, das uns vereint und wir vereint sind in Liebe, wie es hier geschrieben steht, und wir uns beschäftigen mit diesem Schatz oder mit diesen Schätzen der Weisheit und Erkenntnis, nämlich dem Geheimnis Gottes, das ist Christus, unsere Herzen nur getröstet werden können. Liebe Geschwister, das ist ein Programm, das ist der Weg Gottes. Er möchte uns trösten, aber nicht als Einzelchrist. Es ist nicht eine einzelne Angelegenheit zwischen dir und Gott, sondern es hat etwas zu tun mit seinem Plan für die Versammlung, für die Verheißung, die wir miteinander haben, vereint in Liebe. Unsere Herzen getröstet. Und so lesen wir dann im Kapitel 4 im Kolosserbrief, wie das praktisch dann aussehen kann. Da sagt Paulus im Vers 8, den ich, nämlich Tychikus, meinen Mitarbeiter, eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. So funktioniert das. Die Herzen werden getröst, wenn sie in Liebe vereint sind. Und wenn sie in Liebe vereint sind, dann bedeutet das, wir uns einander besuchen und fragen, wie es uns geht und uns auch mitteilen, dass wir unsere Umstände mitteilen und erfahren dürfen, für uns beten dürfen, der eine für den anderen. Und das ist der Trost, den Gott in sein Volk hineingelegt hat. So ist der Trost, der er uns geben möchte. Vereinigt in Liebe. Aber nicht immer sind wir vereinigt in Liebe. Und da kommt mir ja die Geschichte in den Sinn von dem verlorenen Sohn. Der kam zum Vater zurück. Und als der Vater dann dieses Fest vorbereitete und sich freute, dass der Sohn zurückgekommen war, wie hat der Bruder reagiert? Der ist draußen geblieben und er wollte nicht an diesem Fest teilhaben. Der hatte da ein Problem damit, der fand das ungerecht. Warum soll ich mich jetzt da freuen wegen der Rückkehr von diesem meinem Bruder, der doch so viel Geld verprasst hat, sein Leben versaut hat, uns verraten hat und jetzt ist er zurückgekommen und ich habe nicht so ein schönes Fest je erhalten wie der und warum soll ich mich jetzt da freuen? Und dann ging sein Vater hinaus und er redete zu seinem Herzen und die Bibel sagt, er drang in ihn. Und es ist dasselbe Wort im Griechischen wie er tröstete ihn. Er ermahnte ihn. Und der Trost bestand natürlich, dass der Vater zu seinem Herzen geredet hat. Er hat ihm gesagt, mein lieber Sohn, alles was mein ist, ist dein. Ich teile doch alles mit dir, ich liebe dich doch. Und das Eindringen bestand darin, dass er ihm beibringen wollte, komm bitte, freue dich mit deinem Bruder. Ihr gehört doch zusammen, ihr sollt vereint sein in Liebe. Trost ist immer und hat immer auch etwas zu tun mit Einigkeit. Gott will uns trösten durch seine Liebe, die er in Einigkeit in seiner Gemeinde uns geben möchte. Und es gibt keine größere Entmutigung als Uneinigkeit und Streit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Trost Gottes so suchen und auch so empfangen. Durch seine Liebe, die wir, jeder Einzelne zuerst empfangen hat. Und durch seine Liebe, die seine Kinder eint. Und manchmal muss Gott uns ermahnen, vereint zu sein. Miteinander das Fest zu feiern. Nicht draußen zu stehen und irgendwie zu schmollen. Und irgendwie zu meinen, man sei ungerecht behandelt worden, sondern dass man sich freut mit jedem, der da kommt und der sein Leben mit Gott in Ordnung bringt. Und das soll ein Trost werden. Und deswegen hat der Vater in ihn gedrungen, ihn ermahnt. Oder man könnte auch übersetzen, er hat ihn getröstet, das ist dasselbe Wort. Trost hat immer auch etwas zu tun mit Einigkeit, mit Liebe. Aber wisst ihr, Gott tröstet unsere Herzen auch durch seine Verheißungen. Natürlich ist es seine Liebe, die uns Trost schenkt, viel Trost. Und deswegen sollten wir uns eng verbunden fühlen mit Gott und auch mit der Gemeinde. Das ist so wichtig. Gott tröstet unsere Herzen, wenn wir vereint sind in Liebe. Aber dann gibt Gott uns einen ganz besonderen Trost noch durch sein Wort, durch seine Verheißungen. Und das ist auch wichtig für Gottes Volk, dass wir uns immer wieder trösten lassen durch seine Zusagen, durch sein Wort. Wir wollen einen Vers lesen, im Psalm 119, da sagt der Psalmist, Psalm 119, Vers 50, Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Das ist mein Trost in meinem Elend. Du hast mir deine Verheißungen zugesagt. Und ich habe diese Zusagen immer wieder gelesen, gehört und sie haben mich getröstet. Es sind die Zusagen Gottes. Und Zusagen, Verheißungen, das bedeutet auch, dass wir manchmal ausharren müssen dürfen, manchmal warten müssen, bis die Zusagen sich erfüllen. Und dieses Warten, das kann schon auf die Seele drücken, denn Warten ist etwas, was wir überhaupt nicht gerne tun. Watchman Nee sagt einmal in einem seiner Bücher, unser Fleisch kann viel, aber eines kann es nicht. Es kann nicht warten. Es will immer alles sofort. Und das fängt an bei den kleinen Kindern. Und auch wenn man größer wird und älter wird, das Warten fällt uns furchtbar schwer. Aber Gott lässt uns warten. Er lässt uns ausharren. Aber in diesem Prozess des Ausharrens und des Wartens gibt er uns auch den Trost. Und wie tröstet er uns? Erstens durch die Liebe. Und zweitens, er tröstet uns natürlich mit seinen Zusagen. Und seine Zusagen wiederum, das sind Aussprüche seiner Liebe. Denn er redet, wenn er uns etwas zusagt, immer zu unseren Herzen. Er redet zu unseren Herzen. Und immer, wenn unsere Herzen getroffen sind, sind wir getröstet. Da ist ein wunderbarer Abschnitt und den wollen wir lesen im Hebräerbrief. Und ich kann euch sagen, dass dieser Abschnitt mich schon oft wirklich zutiefst getröstet hat. Und ich hoffe, dass dieser Trost jetzt auch euch erreicht. Da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, dass Gott, wenn er Verheißungen gibt, wenn er Zusagen macht, dass er diese Verheißungen auch ganz sicher macht. Das sind nicht Verheißungen, die irgendwie vage sind, sondern das sind Gewissheiten. Und dann sagt er vom Vers 13 an und nimmt als Beispiel Abraham und sagt, Kapitel 6, Vers 13, Entschuldigung. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Den Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen das Ende allen Widerspruchs zur Bestätigung, worin Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses überreichlicher beweisen wollte, sich mit einem Eid verbürgt hat. Also Gott hatte dem Abraham eine Verheißung gegeben und die Verheißung, die Zusage, ich werde dich segnen, ich werde dich reichlich segnen und ich werde dich mehren. Das war seine Zusage, die Zusage selbst hätte ja schon genügt. Sie hätte genügen sollen, aber Gott wollte noch einen draufsetzen. Er wollte diese Verheißung, diese Zusage, wie es hier steht, überreichlicher beweisen, dass er noch ein zweites Mittel draufgesetzt hat, nämlich einen Eid. Und da hat Gott geschworen. Er hat ihm die Zusage gemacht, die hätte eigentlich schon genügt. Und um die Zusage, die Verheißung überreichlicher zu bestätigen, hat er noch einen Eid abgelegt. Und er hat geschworen. Und wir Menschen, wir sollten ja nicht schwören, denn unser Schwur ist brüchig. Wenn wir etwas versprechen oder schwören, so sagt der Herr Jesus, ist die Gefahr groß, dass unser Wort von einem Ja in ein Nein verwandelt wird. Dass wir untreu sind, dass wir Schuld auf uns laden durch unser unbesonnenes Reden. Und deswegen sagt der Herr Jesus uns, bitte schwört nicht, Lasst es sein, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Und alles andere, was mehr ist, das ist vom Übel. Aber Gott hat geschworen, weil er weiß, dass sein Schwur nie gebrochen werden wird. Und deswegen hat er dem Abraham die Zusage gemacht und er hat noch einen Eid auf die Zusage hinaufgetan. Er hat das noch zusätzlich untermauert und befestigt. Und weil er keinen hatte, größer als er, schwur er bei sich selbst, dem Allerhöchsten. Und hat dem Abraham geschworen, ich werde es tun. Er hat die Verheißung und sich selbst mit einem Eid verbürgt, damit, Vers 18, wir durch zwei unwandelbare Dinge, und diese zwei unwandelbare Dinge, das ist sein Wort und sein Eid. Und das, was Gott sagt, das tut er. Und er hat es geschworen, dass er es tut. Und er hat es bei sich selbst geschworen. Das sind die zwei unwandelbaren Dinge. Wobei es unmöglich war, dass Gott lügen würde. Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Wer einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung. Das ist unser Trost und es ist nicht ein schwacher Trost. Es ist ein starker Trost. Deine Zusagen haben mich getröstet. Ja, wie fest sind diese Zusagen? Wie gewiss sind sie doch? Sie sind unwandelbar. Und Gott ist ein Gott, der nicht lügen kann. Und Gott hat es geschworen bei sich selbst, weil er keinen größeren fand, bei dem er schwören konnte. Es ist unmöglich, dass Gott lügen kann. Ja, Gott kann nicht alles. Er ist zwar allmächtig, aber Gott kann nicht alles. Eines kann er nicht. Gott kann nicht. Er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Er kann nicht etwas sagen und etwas anderes meinen. Und er ist kein Mensch, der etwas sagt und es dann bereut. Er ist nicht einer, der etwas verspricht und es nicht tut. Gott ist wahrhaftig. Er sagt es und er tut es. Und wir können seinem Wort vertrauen. Und in diesem Vertrauen findet dann jeder von uns einen starken Trost. Weil wir nämlich Zuflucht genommen haben und die vor uns liegende Hoffnung ergriffen haben. Ja, sie liegt noch vor uns. Es ist eine Hoffnung, aber diese Hoffnung ist eine Gewissheit. Sie ist nur eine Hoffnung, weil wir es noch nicht gesehen haben. Aber sie ist ganz gewiss. Sie ist so gewiss wie Gott selbst. Sie ist so gewiss wie seine Person. Und wir jetzt uns zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung diesen starken Trost gefunden haben, die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorgangs hineingeht, wo Jesus als Vorläufer von uns hineingegangen ist. Das ist die Gegenwart Gottes. Dort ist unsere Seele verankert, dort. Dort, wo Gott wohnt, wo er seine Gegenwart offenbart. Und unsere Seelen müssen dort verankert sein. Und das ist ein wunderbares Bild, das mit dem Anker. Ein Anker ist ja nicht ein kleines Instrument in einem Schiff. Das ist ein Riesenstück Eisen, ein schweres Stück Eisen. Und wenn so ein Anker von einem Schiff hinuntergelassen wird, dann gibt es einen großen Krach. Und man merkt, da ist ein Riesengewicht dran. Und wenn der Anker unten ankommt, dann ist das Schiff fest. Und so ist unser Schiff zwar hier auf der Erde die Gegenwart Gottes, die noch für uns unsichtbar ist. Ist aber trotzdem schon der Ort, wo unsere Seelen den Ankerplatz gefunden haben. Und wenn dieser Anker der Seele dort in der Gegenwart Gottes angemacht ist, dann kann sich das Schiff auch im Sturm dieser Welt nicht verirren, nicht untergehen. Es ist sicher. Liebe Geschwister, wir haben einen starken Trost, auch im Wissen, dass Jesus als Vorläufer in die Gegenwart Gottes eingegangen ist, als Hohepriester, dass er dort vor dem lebendigen Gott auch für uns betet, dass er der treue und der lebendige, der barmherzige Hohepriester ist, dass er uns auf seinen starken Schultern trägt, auf seinem Herzen trägt, dass er uns liebt und dass er sich verbürgt hat, uns dort ans Ziel zu bringen. Das ist unser Trost, unser starker Trost. Ja, liebe Geschwister, so haben wir wirklich alles. Wir haben auf der einen Seite Liebe, die uns tröstet. Und deswegen sollten wir immer an die Tatsache denken, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass er zu uns redet. Aber auch an die Verantwortung, die wir haben unseren Mitgeschwistern gegenüber, dass wir diesen Trost dann auch weitergeben. Der Trost, womit wir getröstet wurden, auch anderen zuteil wird, dass wir es lernen, einander zu trösten in Liebe, aufeinander zuzugehen und unsere Seelen stärken. Das ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde und der Bruderliebe. Deswegen steht auch im 1. Korintherbrief, wenn ihr zusammenkommt, so sollen alle Brüder weissagen, die ein Wort bekommen von Gott, damit alle lernen, damit alle ermahnt und alle getröstet werden. Denn Gott redet in den Weissagungen der Brüder. Weissagungen, das bedeutet, dass wir die Weissagungen der Schrift nehmen und sie auslegen. Und dass Gott redet zu den Herzen. Und dann gibt es noch die Gemeinschaft der Geschwister untereinander. Und ein wichtiger Bestandteil der christlichen Gemeinschaft ist, dass wir es lernen, einander zu trösten. In Liebe einander begegnen. Petrus sagt sogar, liebet einander mit Inbrunst. Inbrunst, innig. Es gibt keinen größeren Trost als die Liebe. Und sie kann nur von Gott kommen. Und sie kann nur weitergegeben werden, wenn wir sie empfangen haben. Und das ist so wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Das ist ein Trost. Und dann haben wir noch einen Trost. Und die Bibel nennt es einen starken Trost. Und das ist der Trost der Zusagen Gottes. Die Gewissheit seiner Verheißungen. Die vor uns liegende Hoffnung. Die gibt uns so viel Ermunterung, so viel Freude. Und deswegen möchte ich abschließen mit zwei Bibelstellen. Die eine, die stehen im Thessalonicher Brief. Beide. Wir wollen lesen miteinander. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Vers 18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. ermuntert einander mit diesen Worten. Ja, mit welchen denn? Mit dem, was er vorher geredet hat. Da hat er nämlich geredet über die Entrückung der Gemeinde, über die Hoffnung der Gläubigen. Er hat geredet, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und er sagt, Vers 16, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist die Ermunterung und der Trost, den wir haben. Das ist die vor uns liegende Hoffnung. Der Herr Jesus, er kommt wieder. Es geht nicht mehr lange. Und überall dort, wo Erweckung ist, in den Gemeinden und in den Gläubigen, da ist viel, viel nachgedacht und viel Freude in den Herzen geworden durch das Gewissheit der Herr Jesus, er kommt bald wieder. Das ist unser Trost. Der Herr ist nahe. Wir erwarten ihn. Wir wollen bei ihm sein. Wir wollen uns jetzt schon freuen. Wir wollen uns vorbereiten. Ja, wir wollen uns damit beschäftigen mit dem, was droben ist. Das ist es, was wir wollen. Und so noch die zweite Stelle im 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Da sagt Paulus wiederum, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. Er tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Und hier haben wir die beiden Themen, diese beiden Begriffe, wunderbar vereint. Auf der einen Seite, es ist die Liebe des Vaters. Diese Liebe, die uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. Und auf der anderen Seite ist es unsere Hoffnung, das ist die Verheißung, die vor uns liegende Hoffnung, die Zusagen Gottes, sein ewiges Wort, das nicht fallen kann. Er tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Das wünsche ich euch von Herzen, liebe Geschwister. Ich wünsche es euch in euren Umständen. Vielleicht ist der eine und der andere da, die gerade in diesen Tagen Schwieriges erleben, die Trost brauchen. Vielleicht werden wir es brauchen in einiger Zeit. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber Gott will, dass unsere Herzen getröstet sind. Denn wenn sie getröstet sind, dann werden wir befestigt sein in jedem guten Werk und Wort. Und hier möchte ich ganz kurz noch erinnern, was wir gestern gehört haben. Jedes gute Werk und Wort bedeutet auch für uns Evangelisation, dass wir ein Zeugnis sind in dieser Welt. Und häufig, wenn wir in dieser Welt als Schafe unter den Wölfen uns bewegen, wir brauchen Gottes Trost. Und wie schön, dass unser Gott dafür auch sorgt. In Liebe und in Zusagen. Möge der Herr euch trösten, euch segnen, befestigen und euch Gutes tun.